euch. Vielleicht bei guten Schulabschlüssen, bei großer Hilfsbereitschaft, wie auch immer. Gab es vielleicht auch Situationen, wo ihr eurer Familie sowas wie Schande bereitet habt, wo ihr absolut nicht glücklich sein konntet, wo ihr dachtet, oh nein, was tue ich meiner Familie da an? Ich habe euch was zu Schulden kommen lassen, vielleicht auch ein bisschen was Schwerwiegenderes, wie auch immer. Also man kann seiner Familie schon richtig was Gutes tun, aber man kann sie auch ja, bisschen in Schande bringen, sagt man. Es geht so in der Richtung heute Morgen auch in der Predigt. Wir sind im Epheserbrief unterwegs, wollen da weiter ein bisschen gucken, was Paulus den Menschen damals und uns zu sagen hat. Und das ist viel, das ist viel. Er erläutert uns immer wieder neu und macht neues Fenster auf, sage ich mal, und zeigt uns, was Gott sich für die Gemeinde vorstellt, für jeden Christen eigentlich vorstellt, nämlich, dass wir ihn anbeten. Das war gleich zu Beginn, dass wir ja einfach uns auch mühen, ihn mehr und mehr kennenzulernen, Erkenntnis zu haben über Gott, dass unser Lebenswandel auch dem entspricht, dass wir Einheit leben als Christengemeinde. Das ist ein großer Wunsch eigentlich Gottes, dass wir leben aus der Gnade und selber gnädig sind, auch mit anderen Menschen, dass wir immer mehr, das ist ein großartiges Gebet in diesem Kapitel, in diesem dritten Kapitel, dass wir immer mehr Christi Liebe verstehen. Wir haben darüber gesprochen, dass ein Christsein mit Wachstum zu tun hat und nicht einfach stehen bleibt, jetzt bin ich Christ geworden. Und letztes Mal über die Entschiedenheit des Glaubens, über die Entschiedenheit als Christ einfach auch zu leben. Und das detaillierte jetzt noch ein bisschen mehr in den nächsten Versen, um die es heute Morgen geht, um Nachfolge, um treue Nachfolge geht es diesem Mann. Und es ist ihm wichtig, das den Ephesern und uns auch mitzuteilen. Oh ja, danke schön. Die Maus. Und die ersten Verse sind so gleichbedeutend und zeigen auch so etwas wie eine Überschrift. So folgt nun Gottes Beispiel als geliebte Kinder. Das ist die Aussage dieses ganzen Abschnitts, dieser Vers 1. So folgt nun Gottes Beispiel als geliebte Kinder und deshalb habe ich es auch Nachfolge überschrieben. Gott möchte, dass wir wirklich in dem Sinne nachfolgen, dass es auch ja seiner Familie, wir sind ein Teil von Gottes großer weltweiten Familie, dass es einfach dem entspricht. Und Vers 2, und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Ist ja passend, dass wir auch heute das Abendmahl gefeiert haben. Also, Gott ruft uns in seine Nachfolge. Und ich habe mal gelesen, das ist ein bisschen erstaunlich, aber wahr, dass Gott unsere Schuhgröße hat. Hat mal jemand geschrieben, Gott hat unsere Schuhgröße. Und dazu fand ich ein paar gute Gedanken bei Axel Kühner. Das möchte ich euch weitergeben. Dieser Satz erfreut mich. Ich kann Gott folgen mit meinen Möglichkeiten und mit meinen Grenzen. Ich muss nicht großspurig leben. Ich muss nicht große Sprünge machen. Gott wird in Jesus menschlich. Er geht über diese unsere Erde, lebt unser Leben, nimmt unsere Schwachheit an und unsere Schuld auf sich. Er trägt unser Leid, hält unser Schicksal aus. Ich kann seinen Spuren folgen mit meinen Gaben und meinen Verhältnissen. Er trägt meine Schuhgröße. Ohne den Druck zu größeren Leistungen, ohne den Zwang zu beschleunigen, kann ich eben in seinen Fußstapfen treten. Diese Nachfolge befordert mich nicht, sie erlöst mich von großen Anstrengungen und unmenschlichen Zwängen. Aber dieser Satz, Gott hat deine Schuhgröße, macht mich auch nachdenklich. Ist Gott wirklich so klein und begrenzt? Hat er nur meine Schuhgröße und Armlänge, meine Herzfrequenz und Reichweite? Kann Gott nur Schritte machen wie ich? Nein, Gott ist größer als alle Welt, tiefer als alle Weisheit, höher als alle Vernunft, mächtiger als jedes Schicksal und stärker als der Tod. Gott ist der ewige, heilige, herrliche, große Gott, der Herr aller Herren und König aller Könige. Er ist der Anfang und die Vollendung allen Lebens. Ich folge Gott doch nicht, weil er so klein ist, sondern weil er immer noch größer ist. Ich folge Gott mit meiner Schuhgröße, aber ich folge Gott, der in keinen Schuh der Welt passen würde. Das fand ich sehr passend zu diesem Thema. Lebt in der Liebe, wie Christus uns geliebt hat. Das ist Nachfolge. Und es wird erzählt von Johannes, dem Apostel Johannes, als er von der Insel Patmos wieder freikam, dort schrieb er ja die Offenbarung, wieder freikam und noch ein paar Jahre in der Gemeinde in Ephesus Dienst tun konnte. Und er war so schwach und war alt geworden und gebrechlich, aber die Menschen wollten ihn hören. Und so trugen Freunde, also sagt die Geschichte, so trugen Freunde ihn in die Versammlungen und dort lag er mehr, wie er saß, und hat gesprochen zu ihnen. Und immer wieder, er sprach ein paar Sätze, dann sagt er, und Kinder, liebet einander. Dann hat er wieder ein paar Sätze gesprochen, und vergesst nicht, liebet einander. Also jeder vierte, fünfte Satz war, Kinder, liebt einander. Manche haben gedacht, nun, er ist ein bisschen verwirrt, aber sie fragten ihn, Johannes, du wiederholst dich. Und auch in den nächsten Sonntagen war es so, er sprach und sprach gut und klar, aber nach jedem fünften Satz, und Kinder, liebt einander. Johannes, warum wiederholst du uns ständig diesen Satz? Wir wissen ihn doch. Und Johannes sagte, wisst ihr, dies ist der wichtigste Auftrag unseres Herrn überhaupt. Wenn dies erfüllt wird, dann ist es gut. Kinder, liebet einander. Und das sagt er zu den Christen dort. Und dass Johannes das so eindringlich sagt, ist vielleicht auch für uns ein Gedanke, den wir mitnehmen können. Liebt einander, das ist der wichtigste Auftrag, den wir haben. Und das ist, wenn wir über Nachfolge reden, eben das, was Gott zuerst mit uns gemacht hat. Er hat uns zuerst geliebt. Also, Nachfolge. Ich habe gesagt am Anfang, wenn wir eben der Familie Ehre machen wollen, dann sind es gute, positive Dinge, aber wir können eben auch damals als Kinder vielleicht unserer Familie Unehre machen. Und so ist es als Christ eigentlich auch. Und mich hat es verwundert, aber Paulus legt hier sehr offen dar, was eben nicht dazugehört zur Nachfolge, nämlich dieses. Also, folgt Gottes Beispiel als geliebte Kinder. Haltet aber Abstand von Unzucht, also jegliche sexuelle Unmoral. Haltet Abstand von jeder Art von Unreinheit, also einfach Schamlosigkeit, dass man die Scham verliert in jeglicher Hinsicht. Haltet Abstand vor Habsucht, Geldgier. Das soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Also wir sehen hier, das passt nicht zu dem zusammen, was uns als Christen ausmacht. Okay, früher haben viele Epheser so gelebt, weil es normal war. Aber nun sind sie neu durch Christus und treten in seine Nachfolge nicht. Sie folgen nicht denen nach, was die anderen alle machen und in den Tempeln alles gemacht wird damals. Nein, sie folgen Christus nach. Auch das Reden, und das hat er schon einmal in diesem Brief erwähnt, ist wichtig. Das hat eine wichtige Stellung, was wir mit unserer Sprache reden. Auch scheinbare, also herabsetzende, wenn wir den anderen Menschen herabsetzen durch unsere Worte. Närrische, also dumme oder lose, da steht ursprünglich zweideutige Reden, die stehen euch nicht an. Das passt einfach nicht zu eurer Nachfolge zum Christsein. Das passt nicht. Achtet darauf, wie ihr redet, dass ihr den anderen ehrt und nicht herabsetzt, dass er nicht dumme Dinge sagt, die den anderen vielleicht dann auch verleiten. Und zweideutig soll das auch nicht sein. Vielmehr danksagend. So soll eure Rede sein. Und naja, das stimmt schon. Wenn wir wirklich auch in unserem Reden was Positives und was Dankbares haben, hat es ja auch schöne Auswirkungen. Wenn wir danken, da gefällt es Gott. Es tut mir selber gut. Es baut mich ja selber auf, wenn ich dankbar einen Lebensstil habe. Das zieht mich nicht so herunter, wie wenn ich pessimistisch bin. Es tut mir selber gut und ich denke, es ist auch ein gutes Beispiel für andere Menschen. Also Dankbarkeit ist gut, ne? Es ehrt Gott, es dient mir und ist vielleicht ein gutes Beispiel für andere Menschen auch. Das sollt ihr wissen, schreibt Paulus weiter, dass kein Unzüchtiger und Unreiner oder Habsüchtiger, das sind nämlich Götzendiener, die habsüchtig, geldgierig sind, ein Erbteil haben am Reich Christi und Gottes. Das ist ein harter Satz und der wird in der Bibel auch noch wiederholt. Und da kann man ein bisschen Sorge bekommen. Oh, ja, wir sind ja als Christen auch nicht perfekt und wir fallen ja auch immer wieder in gewisse Dinge hinein. Aber hier sind Menschen beschrieben, deren Charakter ist es. Deren Charakter ist es, einfach Dinge zu tun, die in Gottes Augen unrein sind und die ihren Gott einfach im Materiellen und Finanziellen sehen. Das ist ihr Charakter. Und wer so einen Charakter hat, da ist die Bibel deutlich, der lebt total in der Finsternis und der wird nie und immer dort ins Reich Gottes kommen. Zum Glück ist bei Gott nichts unmöglich und er kann Menschen, da kommen wir gleich nachher draus, aus der Finsternis ins Licht holen. Das ist doch wunderbar, dass das geschieht. Aber wer sich dem widersetzt und seinen Lebensstil weiter hat, der wird kein Reich dort finden bei unserem Herrn. Also folgt Gottes Beispiel. Lasst euch nicht verführen von niemanden mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes eben über die Kinder des Ungehorsams, schreibt Paulus hier. Es ist so, die Gefahr, sich verführen zu lassen, die kommt von außen, manchmal von innen, und die ist nicht zu vernachlässigen. Aber der beste Schutz ist eigentlich, Gottes Wort zu kennen und zu wissen, was steht denn hier, was steht geschrieben und einfach zu prüfen, was möchte Gott und was passt da nicht dazu. Leider haben wir die Situation, dass auch in unseren Landeskirchen Toleranz gelebt wird und Dinge, die mit dem Wort Gottes nichts zu tun haben, zum Standard so langsam werden. Das ist auch eine Art von Verführung und da ist es leider so gekommen. Aber ich denke, das sind Menschen, die solche Dinge beschließen, die leben einfach noch nicht im Licht, haben sie noch nicht richtig erleuchten lassen von unserem Herrn. Paulus schreibt, seid nicht ihre Mitgenossen. Wenn ich, Beispiel, wenn ich eine schöne Kiste habe mit Obst und wir sehen das zu Hause auf unserem Hof sehr deutlich, gerade in diesem Jahr, nach so einem heißen Sommer, die Früchte sind nicht so beständig wie die Jahre davor, sind anfälliger. Also ich habe eine Kiste Obst und schön gefüllt, wunderbare Äpfel und es sind zwei, drei, die sind faul. Würde ich das alles so belassen, wie es ist, dann geht es fort und fort. Das sind plötzlich 10 hinüber und so mehr. Und deshalb schreibt hier Paulus, habt keine Mitgenossenschaft oder keine Gemeinschaft mit denen, weil es schadet euch. Es bringt vielleicht euren Glauben zu Fall, es macht euch auf jeden Fall zu lauen Christen, seid also nicht deren Mitgenossen. Ne, denkt daran, ein schlechtes Teil kann die andere viel leichter anstecken. Also ich habe es noch nicht erlebt, vielleicht passiert es ja, dass das gesundes Obst, das gesunde Äpfel einen faulen Apfel wieder gesund machen können, aber ich habe es noch nicht erlebt und es gibt es auch nicht. Nein, das geht nicht. Und deshalb wird die Bibel immer wieder erwähnt, habt nicht diese Gemeinschaft, wie wir untereinander haben. Natürlich, da kommen wir gleich noch drauf, ist es wichtig, dass wir uns nicht einschließen, dass wir hinausgehen. Das ist ja die Botschaft, die auch Jesus uns gesagt hat. Wir sollen natürlich Zeuge sein, wir sollen hinausgehen, wir sollen mit den Menschen auch Kontakt pflegen. Aber nicht so eine enge Beziehung, wie es einfach hier in unseren Familien, in der Gemeinde zum Teil auch, da ist also Kontakt, ja, aber eine total enge Beziehung, das nicht. Weil das kann es wirklich nach unten reißen. So, und nun kommt dieser Satz, und das passt sehr schön zur Adventszeit, denn ihr, auch ihr, Epheser und jeder von uns auch, ihr wart früher Finsternis oder finster, nun aber seid ihr Licht. Licht. In dem Herrn. Das ist doch was Wunderbares. Es wird hier gezeigt, was wir früher waren. Und Gott sagt es ganz klar und deutlich. Ihr habt vielleicht ganz ordentlich gelebt, aber geistlich war es dunkel. Ihr wart einfach in der Finsternis. Aber jetzt seid ihr erhellt. Jetzt seid ihr sogar selber Licht in Gottes Augen. Und das hat ja Konsequenz. Er zeigt auf, was ihr wart, finster. Jetzt seid ihr erhellt und jetzt seid ihr Licht, vom Licht angesteckt. Und jetzt möchte Gott oder befähigt uns sogar, dass wir als Kinder des Lichts sogar unser Leben führen und gestalten. Also was für ein Wandel. Vor in Gottes Augen Finsternis. Und jetzt leuchtende Lichter durch diese Welt. Ich weiß nicht, ob ihr euch so vorgekommen seid, aber das dürft ihr ruhig mal so annehmen. Ihr seid geistlich leuchtende Lichter. Kinder des Lichts. Und ein Licht strahlt, geht nach außen. Das sehen wir in jeder Kerze, wenn wir jetzt so dunkel machen würden, wie es nach außen geht. Und so haben Kinder des Lichts auch die Möglichkeit, Frucht zu bringen. Hier werden ein paar erwähnt. Frucht. Die Frucht des Lichts, also das, was herausstrahlt, ist Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Also Güte, Barmherzigkeit, Freundlichkeit, auch moralisches Gutsein, das ist das, was dann ausstrahlt. Gerechtigkeit strahlt aus. Also was total Aufrichtiges, was das sucht, was wirklich auch gerecht ist, was Ungerechtigkeit nicht sehen kann, was helfen möchte. Und Wahrheit. Die Frucht von Lüge. Die Frucht von Lüge ist Misstrauen, Täuschung, Trennung, noch mehr Lüge, wenn man sich verzwickt. Aber die Frucht von Wahrheit ist Vertrauen, ist Achtung, ist Gemeinschaft, Beständigkeit, Verlässlichkeit, Ehrlichkeit. Das sind Dinge, die aus diesem Licht hervorgehen. Also wir sind Kinder des Lichts und als solche sind wir unterwegs, oft unbewusst, das ist ja auch okay, aber sich jetzt vielleicht gerade in der Adventszeit auch das vorzusagen, immer wieder, ich bin ein Kind des Lichts, also ich bin ein Licht. Und als solches bin ich unterwegs. Ich kann anderen Menschen, denen es nicht so geht, Freude, Licht bringen. Das ist was Tolles. Bei alledem müssen wir klar prüfen, was dran ist, prüfen, was richtig ist, das ist klar. Was dem Herrn wohlgefällig ist, einfach zu fragen, was willst du Gott? Was willst du Gott? Jetzt vielleicht in dieser Adventszeit. Hier wird nochmal erwähnt, hab nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, weil das war früher. Deck es lieber auf. Wenn ich unterwegs bin, und das haben wir als Kinder öfters gemacht, jetzt vielleicht nur noch ab und zu mal, und da ist ein Stein, dann haben wir gern geguckt, wir haben den Stein weggehoben und geguckt, was ist denn da drunter? Was ist denn da drunter? Unter so einem Stein, der da am Waldrand liegt oder am Feldrand? Da wuselt's. Hat es ein Tierchen, Ameisen, kleine Rasseln oder alles Mögliche. Die sind im Dunkeln und dann decke ich das auf und dann kommt Licht rein. Und wenn ich ein paar Minuten später, 15 Minuten später vorbeilaufe, dann sind sie weg. Sie vertragen das Licht nicht. Nur als kleiner Vergleich, so ist es auch, wenn Jesus einfach in die Dunkelheit hineinscheint. Viele, die gehen dann, die können Jesus nichts mit anfangen, mit diesem Licht und sind dann weg, verschwinden, wollen nichts von ihm hören. Aber es ist interessant, ne? Das Licht ist stärker. Ja, er sagt auch was einfach von Menschen, die im Finsterleben heimlich getan wird, davon zu reden, passt nicht zu uns. Ihr seht, die Sprache ist wichtig. Ja. Und alles wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Da habe ich gerade schon darüber gesprochen. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Und jetzt gibt es wohl so einen Spruch, damals schon bekannt, darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Wisst ihr, und das ist ja das Schöne und Erstaunliche, dass unser Herr nie jetzt eine Grenze zieht zwischen den einen, die sind einfach finster und die werden es immer bleiben. Nein, er bietet immer und immer wieder an, von diesem Licht einfach zu nehmen. Jemand hat mal geschrieben, das ist die Stimme des Lichts, die zu denen spricht, die in Finstern schlafen und im geistlichen Tod gefangen sind. Aber das Licht ruft sie zum Leben und zur Erleuchtung, wenn sie dieser Einladung folgen. Und hier ist von Toten die Rede, das ist die einfach geistig tot sind. Aber es gibt auch Leute, die sind schlafend und ich glaube, da ist von Christen die Rede, die schlafen und auch die müssen wieder neu angeblendet, entfacht werden, um dann wirklich zu erkennen, dass die selber ja Licht sind und leuchten sollen. Es ist manchmal ganz schwierig, andere Menschen zu beurteilen. Ich stelle mir vor, die Jünger damals, Jesu Jünger, die haben mit ihm gelebt und sie hatten eigentlich immer einen Eindruck gehabt, zum Beispiel von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten, dass es wirklich ehrbare Leute sind, dass man Achtung vor ihnen haben muss. Und diese Jünger hatten den großen, großen Respekt vor diesen Menschen. Von den Schriftgelehrten, die waren wirklich kundig in der Schrift, und von den Pharisäern. Sie sind mit Achtung begegnet, sind den Jüngern nie eingefallen, ein schlechtes Wort über sie zu verlieren. Und jetzt kommt Jesus. Und Jesus zeigt seinen Jüngern und auch vielen anderen mehr, wie die Pharisäer wirklich denken und was es für Menschen sind. Und er deckt auf, dass sie eigentlich nur einen Schein abgeben und in ihrem Herzen es ganz anders aussieht. Lest mal Matthäus 23, wo er diese Schriftgelehrten Pharisäer verurteilt und sagt, äußerlich sieht alles schön aus, aber es ist wie ein Becher, der innen total verschmutzt ist. So seid ihr. Und jetzt erkennen die Jünger Jesu wirklich, dass diese Menschen ganz anders sind. Weil Jesu Licht, Jesu Weisheit und seine Worte auf diese Menschen fallen. Und er ist der allwissende Gott, er deckt es auf. Wenn jetzt Jesus so in mein Leben scheinen würde, wie damals bei den Pharisäern, was würde er sehen? Ist die Achtung, die man mir entgegenbringt, wirklich echt? Oder bin ich so jemand wie die Pharisäer, wie die Schriftgelehrten? Also wir sehen hier, da steckt richtig was dahinter. Ja? Es wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Und das hat natürlich den obersten Geistlichen nicht geschmeckt. Und sie haben Jesus ins Kreuz gebracht. Aber Jesus hat auch das überwunden, den Tod, und ist als Sieger wieder auferstanden. Jesus deckt alles auf, alles. Und das Licht ist stärker wie jede Finsternis. Das dürfen wir als Gottes Nachfolger wissen. Ja, wir werden ermutigt, weise zu leben als Nachfolger. Das ist auch schwierig. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Sorgfältig, also mit Sorgfalt darauf achten, nicht als unweise Menschen, sondern als weise Menschen. Kauft die Zeit aus, es ist böse Zeit. Ich finde es interessant, dass damals schon Paulus gesagt hat, es ist keine gute Zeit. Es ist so schwierig als Christ, sich zu behaupten. So viel hat sich wahrscheinlich nicht geändert. Also mit Sorgfalt darauf achten, dass unser Leben wirklich auch klug und weise gelebt wird in der Nachfolge. Und ich denke, das ist das, was eigentlich auch wichtig ist, dass wir verstehen, unser Tun ist nicht vergebens, sondern alles, was wir tun, auch das, was wir lieber streichen wollen, ist vergeben. Es ist nur ein Buchstabe. Es ist nicht vergebens, sondern es ist vergeben, was wir getan haben. Weil wir jetzt im Licht stehen und mit diesem Licht wandeln und unterwegs sind. Kauft die Zeit aus, die wir haben. Dazu möchte ich ein Gedicht lesen, das die Sache schon, meine ich, passend auf den Punkt bringt, und damit würde ich auch schließen. Kauft die Zeit aus. Nimm dir Zeit zur Arbeit, das gibt dir Bestätigung. Nimm dir Zeit nachzudenken, das ist die Quelle des rechten Tuns. Nimm dir Zeit zum Spielen, das ist das Geheimnis der Kinder. Nimm dir Zeit zum Lachen, das ist wie Musik für die Seele. Nimm dir Zeit zum Lesen, das ist der Brunnen der Weisheit. Nimm dir Zeit, freundlich zu sein, das ist die Brücke zum Anderen. Nimm dir Zeit zum Träumen, nimm dir Zeit zum Beten. Das ist die größte Kraft des Lebens. Nimm dir Zeit zum Schlafen Das erneuert die Kräfte für Leib und Seele. Nimm dir Zeit für Menschen, das ist wichtiger als viele andere Dinge. Und vor allem, nimm dir Zeit für Gott, denn ohne ihn ist jede Zeit eine verlorene Zeit. Kauf die Zeit aus. Amen.
Ja, vielen Dank für alle guten Gedanken. Es ist sehr vieles. Nehmen wir es mit hinein in die neue Woche. Licht und Finsternis.